Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Good morning, Sonntagstalk-Zeit und übermorgen ist Weltfrauentag. Lass uns mal kurz die Lage checken. Ah ja, Männer haben Kinder, aber Frauen kümmern sich. Über die Hälfte der Väter, genau 58%, geht nämlich nicht in Elternzeit. Noch nicht mal einen einzigen winzigen Minimonat. Die Folge ist, wir Frauen treten dann im Beruf häufig kürzer, haben aber trotzdem nach 8 Stunden noch keinen Feierabend und wir verdienen natürlich weniger als Männer. Eine Riesenungerechtigkeit, sagt Alexandra Zykunov. Sie ist Journalistin unter anderem für die Brigitte und hat sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt, sich die Frage gestellt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Andererseits aber festgestellt, da gibt's doch 25 Bullshit-Sätze und die müssen wir endlich mal zerlegen. Machen wir im Sonntagstalk. Guten Morgen, liebe Alexandra, wie geht's dir?
Guten Morgen, ich musste gerade schon sehr viel lachen und sehr viel nicken bei deiner Einleitung hier. Nee, mir geht's gut. Ich hatte heute schon so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, ist das eigentlich euer Ernst? Es sind einfach tatsächlich viele, viele Anekdoten. Ich bin auf Social Media relativ viel unterwegs und bin da in sehr regem Austausch mit sehr, sehr vielen, vorwiegend Müttern, die mir einfach Dinge erzählen, Anekdoten aus ihrem Leben, in denen sie merken, sind wir eigentlich alle in den 60er Jahren hängen geblieben? Und das sind so Sachen wie, eine Mutter schrieb mir mal, der Vater geht immer mit der Tochter zum Friseur. Das ist so ein bisschen so deren Ding, deren Tradition. Und irgendwann konnte der Vater nicht, dann ist die Mutter zum Friseur gegangen und die Friseurin ist wohl total aus den Latschen gekippt, weil sie dachte, mein Gott, ich dachte, sie wären tot. Und das sind einfach so Sachen, also so dieses, es gibt offenbar keinen anderen Grund, warum ein Vater mit seiner Tochter zum Friseur gehen sollte, außer dass er wahrscheinlich Witwer sein muss und die Frau natürlich gestorben ist, sonst würde sie es machen.
Selbstverständlich, und, aber daran merken wir doch, liebe Alexandra, wir sind doch mittendrin, du hast gerade gesagt, die Zeit ist stehen geblieben in den 60ern, aber wir haben 2022, nur noch mal kurze Erinnerung, auch an diesem Sonntagmorgen.
Das Problem ist ja genau das. Wir denken, wir haben 2022 und eigentlich ist doch alles gar nicht so schlimm. Und dann wird dir das auch so ein bisschen suggeriert. Also wenn du noch eine junge Frau bist und noch keine Kinder hast und auch so ein bisschen ins Berufsleben einsteigst, sind die Zahlen ja eigentlich recht erfolgsversprechend. Also man hat das Gefühl,
Frauen machen mehr Abi-Abschlüsse, Hochschulabschlüsse.
Genau, mehr Hochschulabschlüsse. Gut, ich glaube, in den MINT-Fächern ist es immer noch schwieriger, aber auch da steigern sich die Zahlen. Sie haben bessere Abschlüsse, höhere Abschlüsse, sie steigen in den Beruf ein. Und mittlerweile ist es sogar so, dass sie sogar einigermaßen gute, fast gleich gute Einstiegsgehälter verhandeln. Und tatsächlich zieht sich das so, wenn man so klischeehaft denkt, durch die 20er so ganz gut durch. Und wenn dann irgendwann so statistisch Ende 20, Anfang 30, wenn dann ein Kind oder mehrere Kinder kommen, dann geht diese Schere, Care-Arbeitsschere, diese Gehaltsschere, genau. Die geht extremst auseinander. Und das Gruselige ist, sie schließt sich einfach niemals.
Nein, sie schneidet einfach nicht mehr, könnte man, glaube ich, sagen.
Ja, genau.
Du schreibst ja in deinem aktuellen Buch, es gibt einen Ursprung für diese Diskriminierung von Frauen, wenn Kinder kommen. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Einschnitt im Leben von Frauen, was die Arbeitswelt, was aber auch das Privatleben angeht. Und du schreibst, der Ursprung für die Diskriminierung könnte sein ein Irrglaube. Frauen und Kinder, bam, passen zusammen. Männer und Arbeit passen zusammen. Moment mal, da könnte man doch auch etwas flexibler werden.
Ich muss selber lachen und das ist eben auch das ganz große Problem. Deswegen habe ich mein Buch auch genannt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Ich glaube, der allergrößte Trick des Patriarchats ist, so zu tun, als wäre es gar nicht mehr da. Mhm. Als wären wir alle längst gleichberechtigt, als wäre das quasi die größte Klischeekiste aus den 60er Jahren. Frauen können doch schon alles, sie können doch schon Karriere machen, sie können doch schon studieren. Das ist ja diese Entscheidung, Teilzeit zu gehen oder diese Entscheidung, 12 Monate und länger Elternzeit zu nehmen, ist ja ihre freiwillige Entscheidung. Sie haben sich das ja freiwillig so ausgesucht. Und dadurch reibt sich sozusagen das Patriarchat die Hände, weil es versteckt immer noch uns alle steuert. Das klingt immer wie so eine furchtbare Verschwörungstheorie. Aber wenn wir natürlich in unserem Umfeld nur Mütter kennen, Freundinnen kennen, Mütter von Freundinnen kennen, ihre Omas, ihre Tanten, wenn sie alle, sobald ein Kind da war, ihre Jobs reduziert haben, wenn sie alle irgendwann dann die Care-Arbeit übernommen haben, wenn sie alle zu Hause bleiben, sobald das Kind ein Schnupfen hat und der Mann und sein Job und ist ja wichtiger und er kann sich leider nicht freinehmen, dann frage ich mich, wie freiwillig kann deine Entscheidung gewesen sein, sich quasi in dieses Muster mit all den anderen Frauen einzureihen, wenn du im Grunde gar keine andere Möglichkeit hattest. Wenn im Grunde dein ganzes Umfeld quasi dich fragen würde, so, oh, bist du sicher, dass du so früh arbeiten gehen möchtest?
Genau, und da würde ich es natürlich gerne anzweifeln und sagen, ja, man kann immer einen anderen Weg gehen. Dann denkt man zwar am Anfang wahrscheinlich, man ist eine Geisterfahrerin, wenn alle Frauen es anders handhaben.
Ja.
Aber vielleicht können wir heute im Laufe der Sendung, liebe Alexandra Zykunov, dazu genau Mut machen und müssen natürlich auch gleich nochmal klären, ob die Pandemie nicht daran etwas verändert hat. Du hast gerade den Begriff der Care-Arbeit formuliert, also der Pflegearbeit, der genau gucken, wer packt die Ranzen, wer setzt sich mit dem Kalender aufs Sofa und checkt nochmal, wer muss zum nächsten Arzttermin, welche Sportsachen müssen gewaschen werden. Okay, komm, macht eure eigene Liste, wir spielen Song und dann sind wir wieder da, okay? Hallo, Gleichberechtigung. Wie steht's denn damit in eurer Beziehung mit dem Menschen, mit dem ihr gerade frühstückt? Diese Frage stellen wir uns heute zwei Tage vor dem Weltfrauentag hier im HR3 Sonntagstalk. Mein Gast Alexandra Zykunov sagt nämlich, bis die Kinder so auf der Welt sind, sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Alles kein Problem. Der krasse Bruch passiert aber nach der Geburt der Kinder. Alexandra, was verändert sich denn dann eigentlich ganz konkret für Paare, für Frauen?
Was verändert sich konkret zum Besseren oder zum Schlechteren?
Fangen wir mal an mit dem Besseren. Das ist, glaube ich, das kürzere Momentum, leider.
Ja, also das, was tatsächlich relativ viel abgefeiert wird, ein bisschen zu Recht, aber ein bisschen auch zu doll, ist, wie viele Väter im Vergleich zu, ich weiß nicht, vor 10, 15, 20 Jahren in Elternzeit gehen. Mhm. Also diese Quote steigt tatsächlich und es wird auch immer, ist ja auch richtig, man soll ja auch mit positivem Beispiel vorangehen, auch eine gute Entwicklung. Aktuell sind es 42% aller Väter in Deutschland, die in Elternzeit gehen. Das Problem ist 42% bedeutet aber, dass 58% aller Männer, die ein Baby bekommen haben, einfach 2 Tage später oder von mir aus 2 Wochen später, wenn sie Urlaub nehmen, ganz normal, meist Vollzeit wieder ins Büro marschieren. 58%. Das ist schon mal so Problem Nummer 1. Und Problem Nummer 2, und darüber wird halt relativ selten geschrieben, da rege ich mich jedes Mal auf, wenn wieder irgend so eine Zahl gefeiert wird, yay, immer mehr Väter. Von den 42%, die gehen, gehen mehr als 3/4 nur die obligatorischen 2 Monate. Das ist so, ne? Und bei den Müttern ist es so, dass die Zahlen, ich glaube, 98% aller Frauen, die ein Kind bekommen, gehen in Elternzeit versus 42% aller Väter. Also quasi alle. Alle Frauen, die ein Kind bekommen, gehen in Elternzeit. Und von denen, die in Elternzeit gehen, gehen mehr als 3/4, ich glaube, es sind sogar fast an die 90%, 12 Monate und mehr. Mhm. Bei den Vätern aber gehen 12 Monate und mehr unter 10%. Also das sind immer diese Zahlen, die ich mir wünsche als Einordnung, wenn es immer heißt, yay, immer mehr Väter beteiligen sich, wo ich mir denke, so ja, nee, das ist alles nur so Tropfen auf den heißen Stein.
Wir haben ja eben gesagt, Alexandra, dass die Frauen Verhaltensmuster haben. Man geht auf Halbtagsstellen oder man macht eben nicht mehr den Einstieg zurück in den vollen Job, um eben auch mal das Thema Altersarmut später nochmal in den Fokus zu nehmen in unserem Gespräch. Sprich, aber haben Männer auch Vorbilder eben oder eben keine Vorbilder?
Ja, im Grunde haben sowohl Frauen als auch Männer keine Vorbilder. Mhm. Weil sobald ein Kind, wir hatten es gerade, sobald ein Kind ansteht, ich benutze mal gern so diesen Vergleich, man hat das Gefühl, das Paar geht im Jahre 2022 in den Kreissaal und wenn es aus dem Kreissaal zurückkommt, war das wie so eine Zeitmaschine und sie kommen quasi aus den 60ern wieder heraus. Es gibt sehr wenig Vorbilder.
Das ist so furchtbar, diese Vorstellung.
Sehr wenig und auch da kriege ich Anekdoten zugeschickt, die sind einfach gruselig. Selbst wenn du einen anderen Weg einschlagen willst, ist es dann so, dass ich Geschichten kriege von Vätern, die Elternzeit einreichen wollen oder Teilzeit einreichen wollen und sie kriegen von ihren VorgesetztInnen, sowohl Frauen als auch Männer, Sprüche wie, was willst du denn in der Elternzeit zu Hause deiner Frau die Titten halten oder was? Mhm. Ich meine, das sind Sprüche im Jahre 2022, die Männer immer noch zu hören kriegen.
Also das ist ja unterste Schublade, aber ehrlich gesagt, muss man doch für sich alleine handeln und wenn wir das bei Rassismus machen, wenn wir das bei anderen Formen von Diskriminierung machen, bei Antisemitismus, dann handeln wir ja hoffentlich auch alleine mit unserem eigenen Wertesystem. Warum ist es in diesem Fall, Alexandra, das so schwer? Weil das System es uns schwer macht, weil die Regeln und all die Wege, auf denen man laufen kann, wir sind ja auch so kleine Gewohnheitstierchen, dann noch nicht so ausgetrampelt sind?
Absolut. Und sie sind nicht nur nicht ausgetrampelt, sie behindern einen extremst. Also wenn du, das ist ist ja auch, fängt ja schon damit an. Stell dir vor, du bist eine Mutter, die gerne vielleicht nach 6 Monaten schon, in Anführungsstrichen, zurückkehren möchte, nach der Geburt ihres Kindes. Sie kriegt erstens aus ihrem Umfeld lauter verbale, quasi, ich weiß nicht, Ohrfeigen. Bist du sicher? Sein Kind ist doch noch so klein. Bist du sicher, dass der Papa das hinbekommt? Aber das erstens ist es so dein Umfeld, was auf dich eindrescht. Und wenn du dich da so ein bisschen, ne, die Finger in die Ohren steckst und sagst, lalala, höre ich nicht, dann beginnt das Problem ja auch, ne, auf einer arbeitsrechtlichen Systemebene. Da sind wir weg von der individuellen Entscheidung. Dann willst du zur Arbeit gehen und dann heißt es plötzlich, ah nee, also auf Teilzeit kannst du deine Stelle leider nicht weitermachen. Mhm. Oder, ah ja, nee, da haben wir jetzt leider, also wir haben jetzt den Kollegen, der für dich die Arbeit übernimmt. Den hast du doch eingearbeitet. Der ist auch jünger und hat auch nicht vor, Kinder zu kriegen. Also ne, diese Degradierungen und du kannst dagegen auch nicht klagen. Es gibt Lücken in Gesetzen, die quasi Mütter im Grunde gar keine rechtliche Handhabe geben, klagen zu können dagegen, dass sie diskriminiert werden aufgrund ihrer Mutterschaft. Sowas, da gibt es Gesetzeslücken. Also wenn wir anfangen bei dieser individuellen Ebene, ich habe das Patriarchat erkannt, ich balle jetzt meine Faust und trete dagegen den Kampf an. Das Problem ist, dass es auf so vielen Systemen dir quasi so viel Gegenwind entgegenwehen wird, dass es mit diesen individuellen Entscheidungen eigentlich kaum machbar ist. Und
also
kaum
die Alarmglocken müssen angehen, schon bei Sätzen wie, oh Gott, du willst nach 6 Monaten schon wieder in den Beruf einsteigen, einer Leidenschaft, die du vielleicht auch gerne weiter ausleben möchtest.
Zumal niemand dein Vater das fragen würde. Ne? Genau. Niemand würde deinen Vater fragen, oh, bist du sicher? Oh.
Übermorgen ist Weltfrauentag und mein Gast ist heute Alexandra Zykunov. Sie ist Journalistin und Autorin und wir verbringen heute den HR3 Sonntagstalk miteinander und fragen uns, sind wir eigentlich alle schon gleichberechtigt? Antworten können Sie jetzt mal weiter diskutieren am Frühstückstisch. Wir sind gleich wieder da. Übermorgen ist Weltfrauentag. Spätestens dann werden wir wieder lesen müssen, die niederschmetternden Zahlen. Frauen verdienen für gleiche Leistung sehr viel weniger. Karrierekiller Kinder haben wir eben schon angesprochen. Und wir, das sind Alexandra Zykunov und Bärbel Schäfer im HR3 Sonntagstalk. Also, wir haben festgestellt, es gibt Verhaltensmuster. Und es gab von dir irgendwann so einen kleinen Wutlevel, dass du gedacht hast, du musst das alles mal runterschreiben. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. 25 Bullshit Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Was ist dein Lieblings-Bullshit-Satz?
Ah, mein Lieblings vor allen Dingen, ne? Meine Hassliebe.
Dein absoluter Favorite.
Ja, ich habe wirklich mehrere. Ich glaube, alles, was anfängt mit, aber ich liebe mein Kind doch, da kann ich doch nicht. Punkt, Punkt, Punkt.
Meine ist dann meine Frau hat doch einfach höhere Sauberkeitsstandards als ich.
Ja, oh, das ist schön. Da könnten wir einfach Stunden mit verbringen. Ja. Also, ne, dieses, bei dir, diese Sauberkeitsstandards, das ist leider einfach so. Warum heißt es nicht, ach, mein Mann hat einfach niedrigere Sauberkeitsstandards als ich? Warum können wir nicht darüber reden? Warum ist immer die Frau diejenige, die anscheinend zu viel erwartet, zu viel putzen muss und zu viel alles glattgeleckt haben möchte? Dazu eine lustige, wenig lustige Fun-Fact-Studie. In Großbritannien wurden Männer mal befragt und da kam heraus, dass 30% von ihnen mit Absicht schlechter bei der Hausarbeit performen, also schlechter wischen, schlechter das Klo putzen, schlechter das Kind anziehen.
Ach komm, damit sie und dann spät, sagt sie, ja, komm, ich mach's selbst, Schatz.
Genau, damit sie mit dem Scheiß nicht nochmal belästigt werden. Und ich meine, das ist ja nicht nur so 3%, das sind 30. Das heißt, hoffentlich denken jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen in ihrem Kopf, oh Gott, der Typ also und Thorsten also auch und Markus auch, oh mein Gott. Das nur so viel dazu.
Ja, und man muss einfach, das Lachen bleibt einem eigentlich im Halse stecken, denn eine 34-jährige Frau erledigt im Schnitt täglich 5 Stunden und 18 Minuten Care-Arbeit. All das, was du gerade eben auch genannt hast, um sich vielleicht auch noch um die Schwiegermutter, die Großmutter zu kümmern. Der 34-jährige Vater, 2 Stunden, 31 Minuten. Da haben wir ja schon mal einen Gap. Also, das System hat eindeutig Mängel. Es ist ja nicht so, dass das System jetzt seit Jahren unter einer dunklen Decke liegt und wir denken, oh, was ist das für ein Universum, was wir noch nie betreten haben, sondern das wird ja schon beleuchtet. Obwohl das Thema so präsent ist, muss ich jetzt wirklich sagen, ich bin jetzt 2, 3 Jährchen älter als du, woran müssen wir denn schrauben? An uns selbst und uns nicht mehr auf die Männer verlassen oder nochmal an den Männern oder an Gesetzen?
Also im Grunde ja, ja und ja.
Okay. Allerdings, warte, ich mache Haken. 1, 2, 3.
Ja, genau. Allerdings in unterschiedlichen Verhältnissen. Ich finde, Frauen müssen einfach aufhören, ständig an sich herum zu perfektionieren auf allen Ebenen. Mhm. Ich finde, es gibt schon so viele To-Dos, die Frauen machen müssen, aber nicht zu doll. Verhandel dein Geld, aber nicht zu doll. Sieh hübsch aus, aber nicht zu doll. Also das ist ja schon wieder so, ne? Lass los, sei keine Übermutter, aber nicht zu doll. hier sind definitiv Männer in der Rolle, hier auch mal voranzugehen, sich auch mal zu fragen, warum die Frau vielleicht sagt, oh, ich mache das lieber selbst, komm, lass es.
Sagen es denn die Frauen auch, was der Rucksack ist, den sie eigentlich mitschleppen an Belastung? Wird das ausgesprochen?
Es ist teils, teils. Es ist natürlich auch eine Frage des Privilegs. Also ne, jede dritte bis vierte Frau hat in ihrem Leben schon Gewalt erlebt in ihren Beziehungen. Es ist natürlich auch sehr leicht, sich hinzustellen und zu sagen, och, setz doch einfach deinen Mann auf den Pott und streit dich mal und sag mal endlich, der soll öfter den Geschirrspüler ausräumen und das Kind irgendwie dreimal die Woche aus der Kita holen. Das Problem ist einfach, wenn der Mann dir dafür eine knallt, und das ist einfach salopp gesagt, aber Realität für ne, jede dritte oder vierte Frau einfach in Deutschland, ist das einfach auch sehr schwer zu machen. Das heißt, natürlich sollten die Frauen, die in privilegierten Beziehungen auf Augenhöhe leben und die vielleicht auch keine finanziellen Nöte haben in dem Sinne, vorangehen und streiten und da natürlich ihren Mann auf den Pott setzen, weil sie diejenigen sind, die die Möglichkeiten haben, genau das zu tun. Hm. Aber über alle Frauen hinweg zu streuen und zu sagen, ihr seid doch selber schuld, setzt doch mal eure Männer auf den Pott und haut mal auf den Tisch, so einfach ist es eben nicht.
Ist es so schwer, weil es eben im privaten Raum stattfindet?
Absolut.
Die Tür ist
absolut
zu und keiner kriegt was mit?
Ja, absolut. Und das ist ja auch so, wir sehen es ja auch einfach an der Pandemie. Ne? Alles, was mit Care-Arbeit, mit Erziehung, mit Putzen zusammenhängt, das ist immer so der private Raum. Mutti macht das schon. Und wir sahen das ja auch an der Pandemie, als die Schulen und die Kitas dicht waren. Es war sehr, sehr lange in Deutschland der Fall, verhältnismäßig zu anderen europäischen OECD-Ländern zum Beispiel, wo zum Beispiel auch die Erwerbsquote der Frauen viel höher ist, wo zum Beispiel in Ländern wie Dänemark auch der Anteil der Frau am Haushaltseinkommen viel, viel höher ist. Da wurden die Schulen und vor allen Dingen die Kitas viel, viel früher aufgemacht als zum Beispiel in einem Land wie Deutschland, wo wir Schlusslicht sind in Bezug auf, wie viel eine Frau in eine Familie an Einkommen reinbringt.
Und das, obwohl alle schon sagen, ja, in der Pandemie haben die Männer den Frauen ja sehr viel stärker unter die Arme gegriffen. Das bestreitest du?
Ich bestreite es nicht. Es sind Studien. Ich zitiere da auch sehr viel Jutta Almendinger, die Soziologin in Berlin. Sie hat das ja rauf und runter analysiert und du kannst das einfach an den verschiedenen Wellen ablesen. In der ersten Welle, als sehr, sehr viele Männer auch in Kurzarbeit waren, in Homeoffice waren, da war der Aufschrei sehr groß. Da war die Sichtbarkeit für das Problem sehr groß, weil dann plötzlich die Männer festgestellt haben, ach du Scheiße, auf gut Deutsch, das ist ja unmöglich, Konferenzen abzuhalten, wenn sich die Kinder unterm Tisch mit Duplosteinen in die Gehirne einschlagen. Und es keine sauberen Hemden mehr gibt und sobald ich eine Konferenz anmache, jemand an meine Tür brüllt, Papa, ich will auf deinen Arm. Da war die Sichtbarkeit sehr groß. Das Problem ist allerdings, dass das ab der zweiten, dritten, vierten Welle unfassbar abgeflacht ist und dann die Männer noch viel schneller wieder Vollzeit in ihren Büros verschwunden sind. Und
die
das
Frauen zu Hause waren mit Konferenzen, Duplostein und allem, was dazu gehört.
Und viel schlimmer ist, sie waren dann nicht nur mit den Konferenzen zu Hause, sondern irgendwann, weil du ja irgendwann irre wirst und das einfach unmachbar ist, wenn du zwei Jobs parallel hast, Erwerbsarbeit und Care-Arbeit, das ist einfach physikalisch unmöglich, ist dann leider etwas passiert, was auch ein totaler Backlash war. Die Frauen haben dann irgendwann nicht mehr mit Konferenzen und Kindern zu Hause gehockt, sondern nur noch mit Kindern, weil sie ihre Jobs einfach aufgegeben haben, weil sie reduziert haben.
Also das ist eine ganz, ganz dramatische Entwicklung, die wir sicherlich erst, wenn die Pandemie vorbei ist, noch mal ganz deutlicher präsentiert bekommen. Aber die Zahlen jetzt sind ja auch schon erschreckend. Wir müssen gleich noch mal drüber reden. Wir haben ja jetzt ungefähr 35% der Abgeordneten im Bundestag, die weiblich sind, ob sich dann vielleicht doch noch mal ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont blicken lässt. Bis gleich,
Klein.
Alexandra Zykonow.
Ja.
Mensch, Spoiler doch nicht schon. Alexandra Zykonow kriegt Wut. Warum eigentlich? Liegt's an mir. Wir sind zusammen heute im hr3 Sonntagstalk, kurz vorm Weltfrauentag. Erklär du noch mal allen, die gerade zugeschaltet haben, worüber wir beide gerade reden.
Es ist einfach, ich würde gerne an die ZuhörerInnen, die da draußen sitzen, an ihrem Frühstückstisch, gerne die Frage stellen, wenn ihr gerade mit eurem Mann und eurer Frau da sitzt, wer hat eigentlich den Tisch gedeckt? Wer wird eigentlich gleich abräumen? Wer hat eigentlich die Einkaufsliste geschrieben? Wer wird gleich mit den Kindern
Mann, jetzt nervt doch nicht, wir wollen nur früh Frühstücken, sagen jetzt einige. Okay, dann wird die Stimmung schon ein bisschen dünner. Dann wird sie auch gereizter. Das haben wir gerade angesprochen. All das, was du gerade angesprochen hast, findet ja in der Privatsphäre statt. Dummerweise, um Veränderungen voranzutreiben, muss man diese Dinge aussprechen. Mhm. Also, Konflikte sind dann eigentlich schon vorprogrammiert. Oder könnte man das nicht all das besser absprechen mit dem Partner, bevor die Kinder kommen?
Das wäre natürlich wünschenswert. Das Problem ist, dass man sich diese Gedanken, bevor die Kinder kommen, nicht macht. Weil wir sprachen vorhin darüber, bevor Kinder kommen, hat man ja das Gefühl, es ist eigentlich alles recht gleichberechtigt in diesem Land. Wir haben gleichberechtigt studiert, gleichberechtigt Ausbildung gemacht, gleichberechtigt unsere Einstiegsgehälter verhandelt und sind gleichberechtigt in diesen Jobs. Und dann kommt das Kind. Und dann rutschen wir ab in die 60er Jahre. Und natürlich geht die Frau 12 Monate und der Mann nur 2, wenn überhaupt. Und natürlich reduziert sie danach ihre Stunden, geht in Teilzeit und der Mann geht weiterhin Vollzeit arbeiten.
In einem der liberalsten und reichsten Länder der Welt, muss man immer noch mal sagen.
Ja, gleichzeitig ist Deutschland da wirklich einfach Schlusslicht an verschiedenen Instanzen. Also ne, wir haben eine unfassbar hohe Teilzeitquote bei den Frauen vergleichsweise zu anderen Ländern. Wir haben eine unfassbar niedrige Anteil an Frauen, wie viel Geld sie einbringen in Familieneinkommen. Und sehr, sehr gruselig, wo wirklich einfach allen alles aus dem Gesicht entgleist, wenn man diese Zahlen hört. Ich glaube, es sind mehr als 60% aller verheirateten Frauen zwischen 30 und 50, die verdienen weniger als 1.000 Euro netto oder gar nichts.
Das sind aber die entscheidenden Jahre, um Rücklagen zu bilden für die eigene Altersversorgung später. Nun habe ich gerade erwähnt, liebe Alexandra, 35% der Abgeordneten im Bundestag sind weiblich. So, ich versuche jetzt mal hier die Optimistin durchzusetzen. Gesetze zugunsten von Frauen zu ändern. Könnte man nicht auch auf politischer Ebene dann da etwas mehr bewegen?
Absolut, das sind ja auch die Riegel, an denen wir drehen sollten, die Hebel, die wir heben sollten und all die anderen Begrifflichkeiten. 35% Frauen ist per se schon mal ganz gut. Gleichzeitig nicht vergessen, das bedeutet immer noch 65% Männer, das nur mal so. Mhm. Dann sind diese Frauen natürlich vorwiegend alle weiß, das muss man auch dazu sagen. Dann sind bei weitem nicht alle Frauen darunter, die Mütter sind. Bei weitem nicht alle Frauen darunter, die vielleicht Alleinerziehende sind. Bei weitem nicht alle Mütter darunter, die vielleicht alleinerziehend sind mit einem Kind mit Behinderung. Also da sind immer noch sehr, sehr privilegierte Frauen. Es ist gut, dass sie da sind. Aber sie spiegeln bei weitem nicht all die Sorgen all dieser Frauen wider, die wir sozusagen in den Gesellschaften haben.
Okay, 1-0 für dich. Aber es kann ja auch nicht sein, dass eine Gesellschaft will, dass Care-Arbeit unsichtbar bleibt.
Doch, das will sie schon. Eine patriarchale Gesellschaft will das auf jeden Fall, weil Care-Arbeit ja wahnsinnig teuer wäre. Also wenn wir jetzt wieder zu den Zuhörerinnen draußen, die das jetzt hören, kommen, wenn sie jetzt mal überschlagen, was sie so in ihren Alltagen machen, kochen und planen und putzen
und einkaufen und schleppen.
Und einkaufen und schleppen. Und dann sind sie ja quasi, sie sind ja dann für ihre Kinder auch eine Seelsorge und Aushilfslehrerin und Streitschlichterin. Und dann sind sie zu Hause die Innenarchitektin, dann sind sie die Raumpsychologin, dann sind sie die Putzfrau, die Kochhilfe. Also ne, das sind ja sehr, sehr viele Berufe und es gibt ja absurde Zahlen dazu. Ne? Es gibt Zahlen dazu, dass wenn man diese Arbeit beziffern würde, es wären allein in Deutschland mehr als 30% des Bruttoinlandsproduktes. Aber es wäre eine gigantische, gigantische Branche. Mhm. Aber dann kommen natürlich dann, wer soll denn das bezahlen? Wo ich mir denke, ja, aber entschuldige mal, ich habe ja Kinder in diese Welt gesetzt, sie ist sehr alt, sehr vergreist. Meine Kinder werden später die Rentenzahler sein. Dann wäre es doch ganz nett, wenn ich als Mutter quasi dafür in irgendeiner Form monetär entlohnt werde.
Wenn das alles auf einen Schlag von der Regierung bezahlt werden müsste, wären wir ja quasi pleite. Das ist ja, glaube ich, nicht zu schaffen.
Wenn man die doch, ganze Stadt noch mal um.
Also
doch,
alles auf einmal. Also wenn man jetzt sagen würde, so ab sofort müsste all das, was Frauen in diesem Umfang, den du gerade genannt hast, leisten, das zu benennen, kann man dazu eigentlich eine Summe benennen? Ist das schon
ich
mal
glaube,
ausgerechnet
ja,
worden?
Ja, ja, es gibt verschiedene Wirtschaftswissenschaftlerinnen, lustigerweise weniger Wirtschaftswissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Ich frage mich, warum. Ich glaube, in Deutschland ist diese Summe auf 980 Milliarden Euro pro Jahr beziffert worden. Ich hoffe, dass ich das korrekt zitiere. Das ist allein Deutschland. Und global hat man das auch schon mal ausgerechnet. Global sind es 24 Mal mehr als der Umsatz von Apple, Facebook und Google zusammen.
Alexandra Zykunov, 2 Punkte möchte ich gleich mit dir besprechen. Achtung, alle Ladies am Frühstückstisch, ja? Komisch, unsere Männer reagieren oft so empfindlich, wenn wir sie darauf ansprechen, was sie auch mal machen sollen. Getroffene Hunde, die bellen. Und warum haben wir manchmal das Gefühl, der eigene Mann ist irgendwie nur wie ein Gast in der Familie, der mal ein bisschen hilft, aber keine Verantwortung übernimmt? Ist eigentlich nicht zum Lachen. Wir reden drüber. Übermorgen ist Weltfrauentag. Gleich mehr mit dir. Weltweit leisten Frauen tagtäglich mehr als 12 Stunden unbezahlte Arbeit für die Betreuung von Kindern, von Angehörigen, für den Haushalt, für das Kaufen, für das Schleppen, für die Seelsorge. Ja, wir haben uns ein Thema ausgesucht, von dem wir eben gesagt haben, wenn wir die Männer darauf ansprechen, dann reagieren die oft so empfindlich wie getroffene Hunde. Und du sagst ja, es ist eigentlich ein bisschen an der Zeit, dass die Frauen alle mal etwas wütender werden, etwas lauter, etwas energischer. So eine Art Moms-Strike oder wie könnte man das mal benennen, damit wir es aus der Privatsphäre herausholen. Denn viele Frauen leisten das ja und sind ja auch noch berufstätig, ja, halbtags oder ganztags. Wir haben eine andere Form der Kinderbetreuung als noch in den 60er und 70er Jahren und trotzdem hängt es eben an den Frauen. Wir haben gerade gesagt, bei den Männern ist das manchmal ein bisschen so, als wären die wie ein Gast in der eigenen Familie.
Ja, ja, das Problem ist ja auch, du sagst es ja auch zu Recht, theoretisch könnten wir das. Theoretisch haben wir bessere Bedingungen als in den 60er Jahren. Praktisch ist es aber auch so, in den 60er Jahren haben die allermeisten Frauen halt auch nicht Erwerbsarbeit geleistet. Mhm. Das heißt, sie waren ja eigentlich nur in Anführungsstrichen für die Care-Arbeit zuständig. Jetzt ist es so, dass das einerseits den Anschein erweckt, Frauen, ihr könnt doch alles, macht doch Karrieren und gleichzeitig wird das ein Stück weit auch von dir erwartet. Ne, die Hausmutterrolle wird ja auch immer so ein bisschen abgewertet, was auch keine schöne Entwicklung ist, weil das, glaube ich, anstrengender ist als sehr, sehr viele Jobs in Büros. Aber die Frauen haben ja heute Erwerbsarbeit und on top, das wird ja mittlerweile schon so genannt, die zweite Schicht, zu der sie nach Hause gehen.
Allerdings,
also dann die zweite Schicht der Care-Arbeit.
Du erschreckst dich ja richtig, wenn du nach Hause kommst und keiner ist da und es ist ganz still und du hast nichts zu tun.
Ja, wann passiert das mal?
Nie.
Ich meine, ganz ehrlich. Und dann geht die Care-Arbeit ja dann auch bis 21 Uhr, bis 22 Uhr und wenn das Kind dann irgendwie zahnt und weint und nur an der Mutter hängt, stehst du nachts ja dann auch noch auf, ne? Und hast dann Nachtschichten und irgendwie Nachtzuschläge und Wochenendzuschläge und Neujahrszuschläge theoretisch, wenn man wieder auf diese finanzielle Ebene, was das auf dem Gehaltszettel alles ausmachen würde, wenn man diese ganzen Zuschläge da berechnen würde. Und leider ist es halt so, dass in den 60ern, klar, war es theoretisch, ist es heute besser mit der Kita-Betreuung, aber wir haben einfach diese unfassbare Doppelbelastung. Man erwartet von uns sowohl Karrierefrauen als auch super-duper Mom of the Year zu sein. Mhm. Und komischerweise trifft das auf die Väter aber nicht zu. Also, sie müssen im Grunde nur noch die Ernährer sein, was aber auch sehr viel Druck auslöst, ehrlicherweise. Aber sie haben nicht dieses Rabenvater-Problem, was Mütter sofort haben.
Das ist ja immer noch in den Köpfen präsent, erstaunlicherweise. Jetzt könnte man ja sagen, Fridays for Future ist der Freitag, der den Schülern und Studenten gehört. Weekends for Moms. Oder wie werden wir sichtbar mit diesem Thema? Wenn wir übermorgen den Weltfrauentag haben, kann man ja sagen, okay, das ist der Tag, wo der Scheinwerfer auf diese Themen wieder angeht. Aber dann vielleicht auch nur mit einer Glühbirne, die dann ja 25 Watt hat. Und am nächsten Tag ist die auch schon wieder aus.
Leider ja. Ich musste gerade so lachen. Fridays for Future. Machen wir Mondays for Moms.
Ja.
Der Weltfrauentag wird ja auch oft in der feministischen Bubble, auch kein schönes Wort, ne? Feminismus, denken alle immer so, die nennen den Weltfrauentag ja auch gerne Kampftag, Frauenkampftag. Weil es einfach genau dieser Tag ist, wo man im Grunde kämpfen und rebellieren und schreien und streiken müsste und darauf aufmerksam machen müsste, was Frauen eigentlich alles leisten und dass es ohne sie einfach überhaupt nicht funktionieren würde. Das Problem ist, wann sollen Frauen das dann auch noch tun? Also ne, ich sprach gerade von diesen Nachtschichten und Abendschichten und Morgensschichten. Wann soll man sich denn jetzt zwischen 3 und 4 Uhr morgens einen Wecker stellen, um sich da jetzt noch irgendwelche Medienkampagnen, medienwirksame Streiks und so weiter auszudenken? Es ist halt leider nicht möglich. Und auch das wird von Soziologinnen gerne als so ein Tool des Patriarchats bezeichnet. Die Frauen immer schön in diesem Rädchen halten, Rädchen, bis sie einfach nur noch tot umfallen und natürlich keine Zeit haben, sich da irgendwie zu wehren, geschweige denn irgendwelche globalen Streiks auf die Beine zu stellen.
Es klingt ernüchternd und es klingt auch ehrlich gesagt ganz schön erschütternd, weil mein Gefühl ist eigentlich gerade, jede rennt alleine mit ihrem eigenen Stopper im Gehirn, mit der eigenen Stoppuhr im Gehirn durch diesen Tag und kommt ja gar nicht dazu, auch mal durchzuatmen und die Situation tatsächlich zu reflektieren. Man müsste doch anfangen mit dem Menschen, mit dem man das Wertvollste eigentlich produziert, was man so machen kann, nämlich Kinder, sich auch mal hinzusetzen und sagen, wie werden wir ein Team? Also
absolut.
Bevor man auf Gesetze wartet, bevor man denkt, oh Gott, bei der Freundin nebenan in der Altbauwohnung oben drüber oder unten drunter oder nebenan, da läuft es, glaube ich, alles ganz gut. Da hat man ja auch mal das Gefühl, ja, dein Mann hilft, ja, meiner nicht.
Hilft.
Ja,
hilft.
Genau. Wir reden gleich
Wort
drüber.
Hilft.
Genau, hol kurz Luft, kurz Luft holen und dann gleich Tornado hier im Sonntagstalk mit Alexandra Zykunow. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Ein Satz, den wir alle gerne, glaube ich, ohne Ironie feiern würden. Mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk, Alexandra Zykunov, sagt, wir sind leider meilenweit davon entfernt. Klingt ziemlich ernüchternd, aber zumindest dann, wenn Kinder auf die Welt kommen, dann ändert sich eben alles in puncto Gleichberechtigung. Bis dahin läuft es ganz gut, denn in Deutschland aktuell 98% der Frauen, die in Elternzeit gehen, im Gegensatz zu 42% der Männer, also noch nicht einmal die Hälfte. Gleichberechtigung, dann also Fehlanzeige. Und liebe Alexandra, übermorgen ist Weltfrauentag. Du erwähnst in dem Zusammenhang eben auch immer wieder das Patriarchat, wenn wir auf solche Zahlen gucken. Leben wir denn noch wirklich in einem Patriarchat?
Absolut. Absolut. Und leider ist das kein schönes Wort. Es klingt nach Mittelalter, es klingt nach Keuschheitsgürtel, es klingt nach Frauen dürfen nicht auf die Straße. Aber leider ist es sehr, sehr subtil, aber sehr, sehr präsent in Deutschland noch. Und wir sehen das einfach an den unzähligen Gender Gaps, die es da draußen gibt.
Und das ist der Blick auf Deutschland. Wenn wir weltweit nochmal schauen, es gibt Femizide, es gibt Zwangsehen, es gibt Gewalt gegen Frauen. Gerade häusliche Gewalt ist ja auch nochmal gestiegen in der Pandemie, als die Haustüren zu waren. Es gibt Absolut. Den Ausschluss von Frauen an Universitäten international. Wir kennen die Situation von Frauen ganz aktuell in Afghanistan. Also wenn wir den Blick ein bisschen weiten, und der Weltfrauentag ist ja nun mal weltumspannend, dann sind wir, wenn wir es einordnen, hier mit unseren Themen, wie würdest du es einordnen? Ich gebe die Frage an dich zurück.
Ja, mal klar, wenn man das immer vergleicht, es ist ja absolut richtig, was du sagst. Es ist immer noch quasi Meckern auf hohem Niveau. Gleichzeitig ist es aber auch hier so, dass die Zahlen ernüchternd sind. Auch in Deutschland kennt jede dritte Frau, hat in ihrem Leben schon Gewalterfahrungen gemacht. Mhm. Der gefährlichste Ort immer noch für eine Frau in Deutschland sind keine schmalen Gassen, keine gruseligen Clubtoiletten, sondern immer noch das eigene Zuhause. Also sei es der Partner oder sei es der Ex-Partner oder sei es der Vater. Und wir sind einfach genau da. Patriarchat at its best. Also Gewalt in Deutschland ist immer noch sehr, sehr präsent. Mhm. Und wir dürfen auf gar keinen Fall unsere Augen davor verschließen. Natürlich hast du immer Länder, natürlich, wo es schlimmer ist. Aber das Problem ist, dass das immer so ein bisschen dieser sogenannte Whataboutism ist.
Genau, ich wollte das eine nicht gegen das andere ausspielen. Genau. Wir haben ja auch schon auf Länder geguckt, wo es besser funktioniert. Und trotzdem haben wir alle das Gefühl, wir rennen und rennen. Meckern ist natürlich auch so negativ konnotiert, aber es ist ja wie ein endloser Marathon. Und die Frage ist ja, bevor uns die Luft ausgeht und man japsen dann auf dem Küchenboden liegt, ist es dann nicht besser, nochmal, das war ja der Gedanke eben, zu schauen, wer ist denn in dieser Privatsphäre, wen kann ich einbinden und mit wem muss ich diesen Weg gehen, am besten natürlich, bevor man eine Familie gründet, das Gespräch zu suchen. Also sind die Männer die Ansprechpartner oder sind es dann doch eher Gesetze, auf die wir uns verlassen? Wo lohnt es sich zu kämpfen?
Es muss Hand in Hand gehen. Es muss Hand in Hand gehen. Und wir sprachen vorhin darüber, wenn man in einer Beziehung lebt, die auf Augenhöhe ist, wenn man überhaupt erstmal einen Partner hat, Punkt eins. Mhm. Und wenn dieser Partner so ist, dass wir auf Augenhöhe sind, dass man da keine Repressalien, keine Gewalt, sei es psychische oder physische, erwarten muss, sollte man natürlich dort in Konflikte gehen. Man sollte natürlich sich hinsetzen und streiten und diskutieren. Man sollte auf jeden Fall aufzeigen, guck mal, warum bin ich eigentlich in Teilzeit seit Jahren? Wie können wir das finanziell ausgleichen? Oder bestenfalls schon bevor, ich meine, das ist echt natürlich sehr positiv gedacht und klingt auch so ein bisschen unromantisch, aber bestenfalls, bevor man plant, überhaupt ein Kind gemeinsam in die Welt zu setzen, sollte man sich hinsetzen und aufschreiben, wie viel verdiene ich, wie viel verdienst du? Was müssen wir machen? Wie viel müssen wir zurücklegen, damit es später nicht heißt, naja, mein Mann verdient ja mehr. So ist halt das Problem des Systems, Gender Pay Gap. Deswegen ist es klar, dass ich als Frau in Elternzeit gehe, weil wir sonst zu viel Geld verlieren. Das höre ich ja auch immer wieder. Ne? Mein Mann kann leider nicht in Elternzeit gehen, weil er mehr verdient. Da erwidere ich dann sehr gern und sage, ja, aber wenn er so viel mehr verdient, warum legt er nicht Geld zurück, noch bevor ihr, so eine Schwangerschaft dauert ja auch erstmal 10 Monate und erstmal muss man ja auch schwanger werden. Wenn ihr das also anpeilt, so wie ihr für einen Urlaub zurücklegt oder was, dann kann er doch von seinem vielverdienten Geld schon anfangen zurückzulegen für die Elternzeit, dass wenn er dann in Elternzeit geht, er dann halt von mir aus das, was er dann weniger durch das Elterngeld bekommt, aus diesem kleinen Sparfonds für sich rausholen kann. Mhm. Also es gibt immer Mittel und Wege, das zu machen.
Klar, und das ist unromantisch, wie du sagst, das ist wie ein Ehevertrag, das ist ja auch unromantisch, aber in einer entscheidenden Krise kann es dich natürlich dann auch retten und du weißt, woran du bist. Caroline Kebekus hat bei mir hier im HR3 Sonntagstalk ganz klar gesagt, Frauen müssen untereinander solidarischer sein. Sie sollten Netzwerke knüpfen. Sie sollten sich beruflich mal richtig fett was gönnen und nicht nur Männer gefallen wollen, sondern sich gegenseitig unterstützen. Behalt das mal im Kopf, da reden wir gleich drüber. Okay.
Sehr gut.
Alexandra Zykunov ist heute mein Gast. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Das ist das Thema heute im HR3 Sonntagstalk. 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Ich nenne mal einige Bullshit-Sätze.
Bitte.
Hast du ein Glück, dass dein Mann zu Hause so viel mithilft? Er arbeitet voll, sie nur Teilzeit. Ist doch klar, dass sie zu Hause mehr übernimmt. Vermisst du dein Kind nicht, wenn du ein Wochenende lang alleine weg bist? Durch Pandemie und Homeoffice haben sich doch schon so viel mehr Männer um Care-Arbeit gekümmert und übernommen, liebe Alexander. Also, was soll die ganze Aufregung? Etwas ironisch gefragt, ja? Wir haben ja eben gerade nochmal angesprochen, das Zitat von Caroline Kebekus, untereinander solidarischer sein, Netzwerke knüpfen der Frauen und, was rätst du? Irgendwie warten alle auf Tipps.
Ja, genau. Ich verstehe das auch. Ich verstehe auch, dass alle da sitzen und sagen, ja, jetzt sag doch mal, wie kann man das denn besser machen? Und
genau.
Ich weiß, dass es wahnsinnig frustrierend ist, immer wieder vertröstet zu werden, zu sagen, es ist zwar nett, dass du versuchst, irgendwie dich mit dem Mann zu streiten und es ist auch nett, dass du irgendwie jetzt so einen Zeitmanagement-Intensivkurs für Mamas buchst, damit du deine Zeit effizienter nutzen kannst. Das Problem ist einfach, es gibt keine App gegen das Patriarchat. Es gibt keinen Mama-Coaching-Zeitintensivkurs gegen das Patriarchat.
Also einfach zu dem nächsten Abend Essen mit Freunden mal gehen und kein Geschenk vorher schon selber organisieren, sondern mal gucken, ob er dran denkt?
Zum Beispiel
so einfach
das
mal
Problem,
die Sache gegen die Wand fahren.
Nee, ehrlich gesagt auch das nicht, weil das wird ja auch immer gern geraten. Ne? Lass doch den Dreck so lange liegen, bis es ihn selber stört. Das Problem ist, dass sobald dann Besuch ansteht, die berühmte Schwiegermutter oder Freunde zu Besuch und es sieht aus wie Sau, wird niemand, und wenn wir jetzt alle ehrlich zu uns sind, wenn wir alle in uns gehen, wenn wir in einer dreckigen Wohnung plötzlich zu Gast sind, niemand wird sagen, oh, da hat der Typ aber nicht ordentlich gesaugt. Alle werden denken, boah, was ist denn mit der Frau los? Die sitzen hier aus. Das heißt, das wird dann wieder der Frau negativ ausgelegt. Dann ist sie wieder die schlechte Hausfrau, die schlechte Köchin, die schlechte Mutter. Dann hat sie nicht die Fingernägel geschnitten. Eigentlich war der Vater zuständig. Sie hat es einfach mal liegen lassen. Dann hat sie seine Haare nicht gewaschen. Eigentlich war der Vater für die Hygiene dran, aber sie wollte es mal liegen lassen. Also das ist dann immer wieder von Nachteil für die Frau. Deswegen bringen leider auch solche Tipps sehr, sehr wenig.
Mist.
Was ich tatsächlich immer mitgebe, wenn man nicht unbedingt auf die neuen Gesetze warten möchte und keine großen Kapazitäten hat, um Streiks oder Petitionen zu organisieren, was ich sehr gut verstehen kann. Ich glaube, der allergrößte und erste Hebel ist tatsächlich, sich überhaupt bewusst zu werden, dass das alles ein riesengroßes Problem ist. Dass das nicht mein eigenes Vergehen ist. Ich bin irgendwie zu blöd. Ich habe meine Zeit nicht richtig im Griff. Ich bin irgendwie überfordert mit Kind und Arbeit. Sondern es ist ein globales, quasi ganztägiges Problem für 50% der Weltbevölkerung. Also es gibt Ärztinnen, die sprechen schon von ganzen kollektiven Mütter-Burnouts. Und wenn wir das Wort kollektiv in den Mund nehmen, dann können wir allen Frauen einzeln sagen, du bist nicht schuld, du bist nicht schuld, du bist nicht schuld, sondern das System ist schuld. Ich glaube, sich dessen bewusst zu werden, ist ein riesengroßer Schritt. Und der zweite Schritt ist, sich daraufhin mit Frauen zu verbrüdern, gibt es leider nicht im weiblich, also verschwestern. Mit Frauen zu verschwestern und zu sagen, mein Gott, bist du auch so fertig? Boah, du gehst auch immer zu den Elternabenden, obwohl du irgendwie völlig kaputt bist, gehst du auch zu deiner zweiten Schicht, du musst nachts ständig aufstehen, weil der Mann muss ja morgen früh raus ins Büro. Mhm. Also sich da verschwestern und quasi sich gegenseitig hochpushen, dass wenn dann die Schwiegermutter oder der Schwiegervater sagt, oh, weißt du, Karriere schön und gut, aber ein Kind gehört nur mal zur Mutter, dass man dann wenigstens sich vielleicht entweder da dem Schwiegervater an die Gurgel springt oder wenn man den Familienheil vielleicht nicht unbedingt verhindern möchte.
Nicht schweigen an der
Stelle.
Nicht
schweigt und zur Not aber dann aufs Klo geht und wütend dieser einen Freundin eine WhatsApp-Nachricht schickt und sagt, meine Schwiegereltern treiben mich in den Wahnsinn oder so und sie dann wenigstens sagt, Oh Gott, ja, kenne ich, bei mir auch. Allein das ist ja schon so hilfreich.
Ist aus, also okay, dann nehme ich mit, es auszusprechen hilft schon und es wahrzunehmen. Und das muss man tatsächlich ja manchmal sagen, wenn man um 9 Uhr in der Konferenz sitzt und sich fragt, Wahnsinn, ich habe die alle schon angezogen und abgeliefert und bin durch den Verkehr gerast mit der U-Bahn oder wie auch immer, habe alles gepackt und dann noch den Elternzettel unterschrieben. Man ist ja eigentlich schon am Limit, wenn die Konferenz eigentlich losgeht.
Absolut.
Und von daher ist das sehr, sehr gut, dass wir heute drüber reden. Jetzt liest dein Mann ja bestimmt auch dein Buch, oder was sagt der dazu? Ihr habt seid eine Familie mit 2 Kindern.
Ja.
Was sagt er?
Er liest das nicht. Ich habe ihn das neulich mal gefragt und meinte, wirst du eigentlich auch mein Buch lesen? Und er sagte dann zu mir, Alex, ich lebe quasi mit deinem Buch. Du bist dein wandelndes Buch. Und es ist ja nicht so, dass es bei uns so easy peasy läuft. Also wir sind ja genauso patriarchal sozialisiert. Er ist genauso patriarchal sozialisiert. Diese ganzen Muster von wegen, ich bin genauso 12 Monate in Elternzeit gegangen bei beiden Kindern, weil man das halt so macht. Und er nahm die obligatorischen 2. Also weil ich hatte keinen in meinem Umfeld, der es anders gemacht hat. Ich bin quasi genau in dieselben Fallen getappt.
Aber selbst du bist nicht auf die Idee oder selbst ihr nicht auf die Idee gekommen, das umzudrehen.
Aber man ist einfach unfassbar doll in diesen Mustern drin und gleichzeitig weiß man noch nicht mal, dass die Muster einen so beherrschen.
Ja.
Weil man eben denkt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Wo ist das Problem?
Und das merkst du auch gerade die ersten Wochen gar nicht, weil du eh noch so fertig bist, weil sich deine Hormone völlig gegenseitig punchen und fertig machen. Und dann bist du in diesem Wunder gefangen und denkst, oh mein Gott, das ist mein Kind. Und wenn es dann anfängt, ist das erste Jahr rum. Wir reden gleich weiter. Was wollen wir besprechen? Du setzt das Thema für den letzten Block.
Ah, sehr gut. Ja, vielleicht auch doch nicht. Ich wollte gerade über meinen Mann bashen, aber ist vielleicht gar nicht so gut.
Okay, ich bin dabei. Manchmal muss man einfach in meine Sendung kommen wie Alexandra Zykunow, um mal über den Mann so richtig abzubashen. Übermorgen ist Weltfrauentag. Er ist natürlich eigentlich ein ganz sympathischer auf dem Weg zur Emanzipation.
Natürlich.
Auch ein kleiner verkappter Feminist wahrscheinlich, oder?
Ja, so nenne ich ihn auch. Ich sage, er ist der größte unfreiwillige Feminist, den ich kenne. Ich glaube, das trifft sehr gut.
Okay. Darf er das im Kreise seiner männlichen Freunde auch aussprechen oder muss er das da verheimlichen? Weil das wäre auch noch eine Lösung, dass Männer anfangen, unter Männern über das zu sprechen, was sie in der Familie leisten.
Absolut. Es ist natürlich auch immer so ein Bubble-Phänomen, ne? Je nachdem, wie konservativ dein Berufsfeld ist und deine Kollegen sind und so weiter. Wir wohnen ja hier in einem recht linksurbanen Bezirk in Hamburg. Aber tatsächlich ist es sehr lustig, was ich manchmal meinem Mann beobachte. Wir streiten uns natürlich genauso. Ne? Wenn er dann zu mir sagte, oh Alex, du arbeitest zu viel. Ne? Und ich dann sage, entschuldige mal, ich habe irgendwie zweimal ein Jahr ausgesetzt. Jetzt kann ich ja wohl auch mal irgendwie arbeiten. Wir haben auch diese Kämpfe, weil natürlich diese Muster auch in uns stecken. Aber lustigerweise, wenn wir uns zu Hause im Privaten so ein bisschen streiten, merke ich aber dann manchmal, wenn er sich unterhält mit Kollegen, mit männlichen Kollegen, da feiert er sich selbst, zu Recht ja auch, und seine Kollegen ihn dann auch ganz schön ab. Dann ist er plötzlich relativ feministisch und sagt dann so, ja klar arbeitet Alex Vollzeit.
Ich will ihn jetzt nicht auslachen, also deute mein Lachen nicht falsch. Ich denke nur, stell dir
mal vor, überhaupt nicht.
Wir würden das andauernd machen bei all dem, was wir tun.
Ja, klar. Und natürlich sind die Muster dann, ne, dann feiert er sich und seine Kollegen feiern ihn auch für das Durchbrechen dieser Muster. Für so, klar, du gehst mit deinen Kindern nachmittags unter der Woche ganz normal auf den Spielplatz. Und dann sagt er halt auch so Dinge, klar, Alex hat 2 lange Tage im Büro, ich habe 2 lange Tage in der Schule, er ist Lehrer. Also da ist es dann so völlig selbstverständlich. Wie er sagt, ja, natürlich, wir leben Jahre 2022. Hm. So, und nach dem Motto, klar bin ich Feminist. Wobei er sich, glaube ich, selbst so nie bezeichnen würde. Aber er weiß, dass er einfach einer ist und er weiß, dass das einfach alles nur funktioniert, weil wir eben auf Augenhöhe sind und weil er am Ende auch weiß, dass diese ganzen Strukturen einfach der größte Abfuck sind. Und ich glaube, er will einfach nicht Teil dessen sein. Das ist ja auch...
Jetzt, ne? Alexandra, gibt es ja immer noch mal einen Podcast zu unserer Sendung. Den kann man sich danach, nach der Ausstrahlung, dann ja immer anhören. Wenn jetzt jemand mitbekommt, darin geht es um Gleichberechtigung, vielleicht sogar um Feminismus und hebt schon so abwehrend die Hände. Wie können wir die denn wieder ins Team holen?
Oh, das ist echt schwer. Also es ist echt schwer. Ich weiß, dass wenn Also ich glaube, Männer werden sich leider Gottes das einfach nicht anhören. Mhm. Es ist einfach so. Ich kriege auch viele Nachrichten so, ja, dein Buch müssten eigentlich Männer lesen. Wie kriegen wir den denn dazu? Und da, den Zahn habe ich mir einfach schon früh gezogen, dass ich sage, wisst ihr was? Ja, es wäre super, wenn Männer das lesen. Aber das Problem ist, wir sind noch lange nicht so weit. Es ist so fatal, dass selbst so viele Frauen ja denken, wir sind alle längst gleichberechtigt. Und so viele Frauen ja denken, ich habe das doch freiwillig entschieden, das Patriarchat gibt es gar nicht. Dass ich ja schon total happy bin, wenn so viele Frauen wie möglich diesen Podcast hören, diese Sendung hören und mein Buch lesen, um sich so ein bisschen wach zu schütteln, um sie wach zu rütteln und zu sagen, siehst du das? Das sind einfach alles Probleme des Systems. Du allein bist nicht schuld.
Aber es sind dann eben auch die Frauen, und ich finde ja schon in den letzten Jahrzehnten, Frauen haben so viele Veränderungen eben auch durchgemacht. Du hast ja auch gesagt, was die Uni-Abschlüsse angeht, was den Einstieg ins Berufsleben angeht, was die Gehaltsverhandlungen angeht. Eigentlich wären ja mal die Männer dran und trotzdem bleibt es dann ja auch an uns wieder die Veränderung einzuläuten. Das ist so das, was für mich am Ende der Sendung dann eben doch bleibt. Also es wahrnehmen, es registrieren und danach dann eben auch handeln und im entscheidenden Moment nicht zu schweigen.
Nicht zu schweigen, und natürlich wäre es so schön, die Männer mit ins Boot zu holen, weil sie sitzen ja meistens an den Hebeln. Es sind ja meistens die Personaler, es sind ja meistens die CEOs, ne? Es sind ja die, die zum Beispiel ein Unternehmen beeinflussen können, wie divers ist meine Abteilung, ne? Wie familienunfreundlich sind meine Regeln, gibt es bei mir auch Führungspositionen in Teilzeit, das sind ja alles Entscheidungen von oben.
Und das kann aber jeder in seinem eigenen Unternehmen und in seinem eigenen Umfeld eben auch ansprechen und versuchen, da auch zu verändern. Und das ist ja unabhängig davon, welches Geschlecht man dann hat oder in welcher Form von Partnerschaft man tatsächlich auch lebt, oder?
Absolut, aber auch da spielt das Thema Privilegien eine große Rolle. Frauen sind nun mal vermehrt in prekären Berufen unterwegs. Frauen sind vermehrt davon betroffen, entlassen zu werden, gefeuert zu werden oder nicht befördert zu werden aufgrund von Kindern. Deswegen ist es natürlich auch sehr schwer, dann von eben diesen Frauen zu verlangen, hey, geig doch mal deinem Chef ordentlich die Meinung oder sag doch mal deinem Personaler, dass es ganz schön familienunfreundlich ist, was er hier veranstaltet. Das ist auch sehr schwer von Frauen, die Opfer des Systems sind, dann zu verlangen, nö, dann nimm du doch mal das Ruder in die Hand und stell Gerechtigkeit her. Da sind auf jeden Fall die Männer gefragt. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass die Frauen vielleicht, die das jetzt hören, hoffentlich zu ihren Chefs und Personalern oder wenigstens zu ihren Männern rennen und sagen, kannst du mal bitte jetzt deinem Chef ordentlich sagen, weil dich wird er nicht feuern, dass das total sexistisch ist, was er in seinem Unternehmen genau macht. Also ne, ich übertreibe jetzt, ja, aber natürlich wäre das perfekt. Klar, Männer sitzen am Hebel.
Und ansonsten kommt es am Ende noch zu einem deiner wirklich härtesten Bullshit-Sätze. Gib deine Kinder einfach nicht im Lebenslauf an. Also, dass es so weit nicht kommt, liebe Alexandra Zykunow, dazu haben wir heute beigetragen. Ich danke dir für dieses Gespräch und wir bleiben einfach hier mal aufrecht und versuchen damit viele zu erreichen. Ja, genau. Danke.
Alles klar, ich danke dir.
Das war der Sonntagstalk für heute. Nächste Woche ist Kurt Krömer mein Gast. Das könnt ihr dann euch anhören, unser gemeinsames Gespräch. Und das Podcast von heute mit Alexandra Zykunow ist ab kurz nach 12 online. Tschüss, schöne Woche. Bärbel Schäfer.
Zu Hause in Hessen.